Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ende mit Schrecken, euren Lieblingspodcast rund um Creepypasta und urbane Legenden. Wieder mit dabei ist natürlich der liebe André.
Moin Moin.
Und ich, die Franzi. Ja, ihr habt ja nun schon eine Weile nichts von uns gehört. Das tut uns auch sehr, 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 sehr leid. Wie das immer so ist, wenn man sich vornimmt, ganz regelmäßig aufzunehmen, kommen einem immer 100 Sachen dazwischen. Ich hatte zum Beispiel einen Arbeitsplatzwechsel und ja, war zwischendurch im Urlaub gewesen. Und es gibt Tatsache eine ganz schöne Neuerung in mein und Andres Leben. Und zwar, möchtest du das erzählen?
Ich bin so aufgeregt. abgesehen mal von den üblichen Dingen, die so anfallen und die einen abhalten von so einem Podcast wie der Alltag und so weiter, haben wir uns zudem jetzt kleine Haustiere angeschafft, nämlich bei uns streunern jetzt zwei Katzen durch die Wohnung. Und ja, man denkt immer, das ist so easy peasy, wenn die da mal hier sind und alles einfach, aber das nimmt doch ganz schön Lebensraum und Lebenszeit ein.
Natürlich wunderschöne trotzdem, Lebenszeit.
Genau, trotzdem natürlich positiv, aber es ist doch aufregender, als man denkt. Man muss sich doch um viel kümmern im Vorhinein natürlich, alles besorgen und Vorbereitungen treffen. Und ja, jetzt seitdem sie hier sind, gibt es fast kein anderes Thema mehr natürlich jeden Tag. Sind jetzt knapp eine Woche bei uns. Und auch deswegen, all das hat zusammengeführt, dass wir jetzt fast einen Monat nicht gepodcastet haben, wo wir gesagt haben, wollen so alle zwei Wochen was machen. Seht es uns nach. Wir versuchen wieder in den Rhythmus zu kommen. Deswegen aber auch als Warnung, wir wollten den Kleinen jetzt nicht direkt mal aussperren hier aus unserem Aufnahmeraum. Deswegen, wenn ihr jetzt irgendwie mal was mauzen, irgendwas krachen, runterfallen.
Das bin nicht ich.
Genau, runterfallen hört oder irgendwas. Das sind nicht wir, das sind dann unsere Katzen. Das heißt, seht es uns nach, wenn ihr vielleicht irgendwie was mauzt oder wenn sie irgendwo hier reinkommen sollten und ein bisschen auf den Boden scharren. Ich versuch's nachher dann in Zweifelsfall rauszufiltern. Aber ja, ich glaube,
das
eine oder andere Katzenmauzen werden die Hörer verkraften, falls es dazu kommen sollte.
Ja.
Ansonsten sagt Franzi euch jetzt, was wir euch heute vorbereitet haben.
Genau, ich bin ja immer diejenige, die die Themen raussucht. Und man könnte meinen, dadurch, dass es so viele Themen gibt, ist es immer leicht, eins zu finden. Aber durch die Überauswahl ist es Tatsache eher schwerer, sich was Schönes rauszusuchen. Aber da bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die ich schon seit ein paar Jahren kenne, die André aber noch nicht kannte. Und zwar
Gehört davon, ich wusste nur noch keine Details und diesen. Ja.
Und zwar geht es um eine urbane Legende mit dem Namen Die Frau im Schrank. Und André wird wieder mal die Ehre haben, euch diese urbane Legende kurz einmal vorzustellen. Und dann werden wir das alles danach ganz in Ruhe erläutern. Viel Spaß!
Ein junger Mann lebte allein in einem Apartment in Fukuoka, Japan. In jüngster Zeit fiel ihm zunehmend auf, dass Gegenstände aus seiner Wohnung verschwanden, vor allem Essen aus dem Kühlschrank. Der junge Mann entschloss sich, Überwachungskameras aufzustellen, die er von unterwegs mit dem Smartphone steuern konnte. An einem Mittwoch, während er außer Haus war, sah er sie dann. Eine fremde Frau wandelte durch sein Apartment und bediente sich an seinem Hab und Gut. Daraufhin kontaktierte er die Polizei und berichtete von dem Eindringling. Diese kamen und stellten die gesamte Wohnung auf die Suche nach der Frau auf den Kopf. Die Beamten fanden die Frau nach einiger Zeit in einem Schiebefach eines Einbauschranks, der entworfen wurde, um Bettwäsche und Matratzen zu verstauen. Sie hatte gerade so viel Platz, um sich dort hineinzulegen. Bei der Frau handelte es sich um die 58-jährige Tazuko Horikawa. Die Frau war obdachlos und gab an, sich bereits seit einem Jahr in der Wohnung des Mannes aufzuhalten. Die Beamten gingen davon aus, dass sie sich zuvor in anderen Apartments in der Umgebung einquartiert haben musste. Sie hatte sich regelmäßig am Kühlschrank bedient, sowie Toilette und Dusche benutzt. Sie bekam eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.
Ja, das war jetzt die Geschichte, die ehrlich gesagt, wie ich persönlich finde, ziemlich gruselige Geschichte. Denn ich finde irgendwie der Gedanke, dass jemand bei einem daheim wohnt, ohne dass man es wirklich mitbekommt, ist unfassbar ekelhaft einfach.
Ja, ich finde es vom Grund Grusel, nicht mal Grusel, es ist einfach so, es ist fast widerlich, also es ist einfach Unbehagen und es ist, ich finde es vom Unbehagensfaktor echt fast ähnlich wie das mit der Matratze einfach. Es ist irgendwas da oder jemand da und man weiß nichts davon und trotzdem genau. Hält es sich in der Umgebung auf, es ist voll.
Genau, denn das Unheimliche an dieser urbanen Legende ist, dass diese urbane Legende Tatsache wahr ist.
Nein. Einmal kurz Trommelwirbel.
Tatsache, ja. Bevor es diese urbane Legende gab, beziehungsweise kann man sagen, dass diese urbane Legende wirklich aus dieser Geschichte heraus entstanden ist, Denn wenn man im Internet mal direkt nach einer Beschreibung zu dieser Legende sucht, kommt man erstmal eher immer auf diese ganzen Zeitungsartikel von diesem Fall aus Japan. Und ja, aber wie das immer so ist, aus so einer Geschichte mutieren dann wieder tausend, ja, Abwandlungen. Zum Beispiel hat man, liest man dann in paranormalen Foren darüber, dass es dann einen Fall gab, wo eine Frau 7 Jahre in dem Haus gewohnt hat, ohne dass es bemerkt wurde. Oder
dann war es auch nicht in Japan eben, dann wurde es in die USA mal verlegt. Also, ne, das ist genau, genau diese, halt, diese Details ändern sich halt immer
wieder. Genau, das wurde dann halt in den Betten von den Besitzern geschlafen und so weiter und so fort. Ja, man könnte ja meinen, okay, sowas kann ja mal vorkommen, ist zwar gruselig, aber gut, ist vielleicht ein trauriger Einzelfall. Aber nein, es gibt Tatsache mehrere niedergeschriebene Fälle davon und wir haben euch mal ein paar rausgesucht und André wird jetzt erstmal den ältesten Bekannten vorstellen, den wir gefunden haben. Und der ereignete sich Tatsache im Jahre 1941.
Ja, verdammt lang her. Also dieser 2008er Fall ist der, der das Ganze auf jeden Fall, wie Franzi gerade sagt, so ein bisschen in den Fokus gerückt hat. Und ja, aber ja, der erste dokumentierte Fall, den wir jetzt gefunden haben bei unserer Recherche, ist 1941 passiert. Und zwar geht es da um den Theodore Edward Conays, einen Herren. Und der hatte im September des Jahres 1941, macht er gerade eine schwere Phase in seinem Leben durch. Und er wollte einen sehr alten Freund, den Philip Peters, besuchen. Und zwar in Denver, Colorado, das ist uns zugetragen. Und die hatten sich lange nicht gesehen. Und er dachte sich, ja, um vielleicht sich ein bisschen aufzubauen oder einfach vielleicht wieder mal Kontakte zu knüpfen mit alten Bekannten, dass er mal bei ihm vorbeischaut. Und als er das Haus erreichte, war es komplett leer und unverschlossen, zu seiner Überraschung. Denn es war so, dass, wie ich später herausstellte, der Peters, der besuchte gerade seine Frau im Krankenhaus. Die hatte sich nämlich die Hüfte gebrochen. Und deswegen war er nicht da und er war einfach auf Krankenbesuch. Und da das Haus unverschlossen war, hat sich dieser Herr Conays gedacht, er lässt sich einfach selbst ins Haus. Wie man es halt so macht bei Leuten, die man jahrelang nicht gesehen hat. Und ja, drinnen hat er sich dann umgeschaut im Haus und er fand dort eine kleine Dachzimmertür, die sehr, sehr winzig war, wo eigentlich ein normal groß gebauter Mann, sag ich mal so, 1,80 vermutlich nicht mehr durchpassen würde. Aber dieser Conays war ein sehr kleiner Mann und der schaffte es, in diesen Raum zu gelangen. Und es ist nicht genau dokumentiert, wieso er sich das gedacht hat, aber da der Winter ja vor der Tür stand, dachte er sich, er wird sich in diesem Raum einquartieren. Ob der jetzt obdachlos war oder ob er einfach einen langen Rückreiseweg hatte, eben, das ist nicht genau dokumentiert, aber jedenfalls wollte er da bleiben. Und dort lebte er dann tatsächlich für einige Wochen erstmal, und zwar unbemerkt von dem Herrn Peters, der natürlich dann aus dem Krankenhaus immer wieder nach Hause kam. Und ja, auch fraglich natürlich an der Stelle, warum sich dieser Conays nicht mal bemerkbar gemacht hat, dann, wenn es ein alter Bekannter oder Kumpel war, dann wird er dem ja wohl mal sagen hätten können, hey, ich bin übrigens hier.
Vielleicht war er schüchtern.
Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Es ist auch leider nicht so genau dokumentiert, aber jedenfalls hat sich dieser Conays nicht zu erkennen gegeben, sondern hat immer gewartet, wann immer der Herr Peters außer Haus war, kam der Herr Conays aus seinem Versteck und hat sich eben was zu essen genommen aus dem Kühlschrank, hat das Badezimmer benutzt und, ja, ist dann wieder verschwunden in seinem kleinen Räumchen. Und dort in diesem Räumchen blieb er erstmal so knapp einen Monat, nämlich bis zum 17. Oktober 1941, unbemerkt. Und ja, an diesem Tag dann schlüpfte der Conays wieder mal durch seine kleine Dachzimmerluke und begann einfach in der Küche von dem Peters zu kochen. Und was er aber nicht bemerkt hatte, beziehungsweise er hat sich vertan, denn er dachte, der Peters hätte das Haus verlassen, doch das hatte er gar nicht, sondern der Herr Peters war nur am Schlafen und hielt ein Nickerchen. Und ja, durch das Kochen, durch die Geräusche in der Küche wurde der Peters wach und traf dann auf den Conays. Und in diesem Moment, ja, erkannte der Peters den auch nicht, weil die sich so lange nicht gesehen hatten. Und Menschen verändern sich ja auch vom Äußeren her. Und so im ja geistesgegenwärtig, vor Angst vermutlich und Panik in der Situation, da entdeckt worden zu sein, griff der Conays zu einer Waffe, seiner Pistole, schoss aber nicht, sondern er erschlug den Herrn Peters, den Besitzer des Hauses, seinen alten Freund, mit einem Pistolengriff mehrmals. Schlug er ihn nieder und bis er tot war. Und der Peters war 73. Und ja, da brauchst du, glaube ich, nicht viel auf den Kopf, um da jemanden zu töten. Und ja, anstatt dann, was man denkt, eben vielleicht anstatt zu fliehen, blieb der Mr. Connays in dem Haus und versteckte sich wieder in dem Räumchen. Und ja, Tage später wurde selbstverständlich die Leiche dann entdeckt. Freunde kamen zu Herrn Peters den besuchen. Ich denke mal, die Frau wird sich auch gewundert haben, wieso der ihr Mann nicht mehr im Krankenhaus besuchen kommt. Und ja, Freunde finden die Leiche dann bei ihm zu Hause und rufen die Polizei. Und diese trifft dann einen am Tatort und steht vor einem absoluten Rätsel, denn ja, alle Türen waren verschlossen, Fenster waren verschlossen, es gab kein Zeichen von Einbruch, es wurde nichts eingeschlagen, keine Fenster eingeschlagen und sie wussten nicht so ganz, wie der Mörder dann herein und auch vor allem wieder rausgekommen sein sollte. Und kurze Zeit später war es dann so, dass die Frau von dem Peters, also die Frau Peters, aus dem Krankenhaus zurück nach Hause kehrte. Und sie wusste natürlich mit inzwischen, dass ihr Mann tot war und sie stellte sich, um nicht alleine zu sein, eine Reihe von Haushältern ein, die das Haus ein bisschen mit im Auge behalten sollten und eben versorgen. Doch alle von diesen Haushältern verließen das Anwesen recht schnell wieder, denn ja, nach wie vor verschwand Essen aus dem Kühlschrank und es wurde weiter gekocht und das Badezimmer benutzt. Zumindest eine große Leistung, finde ich, dann irgendwie nicht nur der Frau zu entgehen, sondern auch den Haushältern da. Also,
ziemlich.
Der Conway ist ein richtiger Ninja scheinbar.
Kleine Sneaky Bitch.
Er war wirklich ein ziemlicher Sneaky Typ und ja, und die Haushälter dachten alle, es würde spuken, denn sie hatten dann Angst. Sie dachten, sie haben wahrscheinlich Geräusche gehört. Und ja, vor allem sie merkten eben, dass Dinge fehlten, wie eben Essen aus dem Kühlschrank. Und sie dachten, es spukt in diesem Haus und es wird heimgesucht. Und sie dachten vielleicht sogar, es ist der tote Herr Peters, der noch spukt. Und ja, die verließen alles Haus wieder. Und dann war es so, dass der Sohn bei der Mutter wieder einzog, der Sohn der Peters. Und ja, der Cornelius blieb weiterhin aber in seinem Räumchen und wohnte weiterhin unbemerkt im Haus. Als das nicht schon genug war, dann war es nämlich so, dass immer wieder Leute, die am Haus vorbeikamen, sahen, auch wenn Frau und Sohn mal nicht im Haus waren, sahen sie Lichter in den Fenstern, es war Licht an, oder hört nochmal Geräusche von drin, obwohl niemand da war, wurde berichtet. Und die Polizei ermittelte dann weiterhin, natürlich suchte man immer auch den Mörder, nämlich natürlich von Herrn Peters, und konnte aber niemanden im Haus finden, trotz weiterer Durchsuchung. So dass auch mittlerweile dann die Leute und Freunde annahmen, dass das Haus tatsächlich, ja, dass das spuken würde. Und schließlich war es dann so, dass die Polizei anfing, das Haus zu überwachen. Das heißt, sie werden vermutlich sich dann im Ü-Wagen davor gesetzt haben und es beobachtet. Und am 30. Juli 1942, also fast ein ganzes Jahr, nachdem der Herr Conway da im September 41 damals in das Haus quasi eingezogen war, möchte ich es mal nennen, also 11 Monate nach dem Einzug, sah die Polizei schließlich, wie Conways einen Vorhang bewegte aus ihrem Überwachungsfahrzeug und sein Gesicht versehentlich am Fenster zeigte. Also er wollte rausgucken, wusste selber wahrscheinlich nicht, dass die Polizei vor der Tür steht und hat sich somit preisgegeben. Und die Polizei stürmte daraufhin das Haus und erwischte Conways, wie er gerade in seiner kleinen Hobbit-Luke verschwinden wollte und schaffte es, ihn dann zu fassen letztendlich. Und die Polizei hatte nie in diese Tür geschaut, weil sie immer fest davon ausgegangen sind, dass die viel zu klein ist, damit ein Mensch da eben durchpasst. Aber der Conway war, wie gesagt, so klein, dass er das konnte, wie eingangs schon erwähnt. Und ja, er wurde dann verhaftet und wegen Mordes angeklagt und verurteilt an den Mr. Peters. Und ja, Theodore Edward Connays starb am 16. Mai 1967. Ich gehe mal davon aus, stand jetzt nicht in der Quelle, aber ich gehe mal davon aus, der hat für den Mord lebenslänglich bekommen. Gehe ich mal von aus. Er starb dann am 16. Mai 1967 in einem Gefängniskrankenhaus. Er hat es also, ja, lange dann gemacht im Gefängnis und starb dann letztendlich auch dort. Ja, das ist der älteste Grund der Fall. Ich finde es unfassbar unheimlich. Also,
ich würde einfach gern wissen, wie man auf die Idee kommt, ja, einfach sich im Haus von so alten Freunden einzunisten. Also ich habe eine Freundin, die hat auch einen Bauernhof, also beziehungsweise ihr Mann ist Landwirt und ich denke mir, ich würde mich doch da auch nicht irgendwo in eine Luke verstecken und denken, so, ich sag nicht Bescheid, aber ich gehe noch mal was kochen.
Also selbst wenn, du gehst davon aus, du hast die jetzt 10 Jahre nicht gesehen. Und du gehst da hin und du findest, da ist keiner, aber das Haus steht offen, weil ja, die sind ja, ist ja ein kleines Dörfchen, da kennt ja jeder jeden. Ja, da kommt man nicht auf die Idee und versteckt sich im Haus und gibt sich auch nicht preis. Manchmal, man kennt ihn, man wollte ihn ja auch besuchen, also er wollte ihn ja auch besuchen. Das war ja die Grundidee. Also ja, sehr, sehr mysteriös. Also wie gesagt,
ziemlich.
Zwischen den Zeilen kann man lesen, es gibt, wie gesagt, zumindest haben wir nichts gefunden weiter. Es gibt da keine weiteren Details. Es gibt natürlich keine Interviews mit diesem Conways. Ja, warum es getan hat, man weiß es nicht. auf jeden Fall ein sehr, sehr unheimlicher Fall. Und ja, ich glaube, wie gesagt, ich finde es unfassbar, dass so viele Menschen in diesem Haus gewohnt und gelebt, und also abgesehen von der Frau und dem Mann und dem Sohn und den Haushältern, und niemand hat es geschafft, diesen Connays zu ertappen, irgendwie bei seinen nächtlichen Kochversuchen da. ja, finde ich unfassbar. Ich stand auch leider nirgends vor dabei, wie groß das Haus jetzt war. Vielleicht war es wirklich ein großes Haus und dann konnte er sich ja gut durchschleichen, aber.
Ja, vielleicht so ein Riesenlandhaus.
Wenn es nicht so gruselig wäre, würde ich sagen, ist fast ein bisschen respektabel, da so ein Jahr.
So ein bisschen, ja.
Ungesehen zu bleiben. Naja, das war jedenfalls der erste für uns gefundene Fall, 41, dass so ein Fall aufgekommen ist. Und jetzt erzählt euch Franzi von einem ganz prominenten Fall.
Ja, denn so etwas, na gut, nicht so in der Art, aber etwas Ähnliches ist der guten Jennifer Lopez schon mal passiert. Ja gut, wie man ja allgemein weiß, haben Prominente öfter mal Probleme mit Stalkern. Das liest man ja häufiger mal. Und ja, es gab einen Mann namens John Dubis, der die gute Sängerin und Schauspielerin stalkte und nicht in Ruhe lassen wollte. Die Jennifer hatte auch schon eine Unterlassungsklage gegen den 49-Jährigen erwirkt, und weil er sie verfolgte und ihr auflauerte. Ja, aber auch diese Klage hielt den Guten nicht davon ab, dass er in die 10-Millionen-Dollar-Villa von der Guten eingebrochen ist, in Southampton, New York. Und sich in das Poolhaus zu stehlen. Am 8. August 2013 entdeckten dann Arbeiter an dem Haus den Guten auf dem Grundstück und riefen die Polizei. Und es stellte sich dann am Ende heraus, dass der Gute eine Woche lang in diesem Poolhaus gelebt hatte und sich da verschanzt hat, bevor das überhaupt jemandem aufgefallen war. Es gibt zwar in dem Haus natürlich vermutlich 1000 Überwachungskameras, doch denen ist er irgendwie entgangen. Der Gute hat sogar Facebook-Fotos geteilt, die er halt von dem Grundstück gemacht hat, vielleicht um ein bisschen zu prahlen. So, haha, ich bin in Jennifer Lopez Haus.
Und ihr nicht.
Genau. Ja, genau. Sogar im Poolhaus. Ja, man muss dazu sagen, die Gute war zwar nicht da, als er da das Poolhaus in Anspruch genommen hat, aber es ist trotzdem ziemlich unheimlich. Der Gute wurde dann natürlich gefasst und wegen Einbruch, Diebstahl und Stalking angeklagt letzten Endes. Ist jetzt nicht so eine harte Geschichte wie im ersten Fall, aber ich glaube selbst der Gedanke für die Gute, dass jemand da halt in deinem Haus eingebrochen ist und da eine Woche gelebt hat, ist, glaube auch einfach ziemlich unbehaglich. Weil ich glaube halt auch so, es ist, ich weiß ja nicht, wie es dann so mit Trittbrettfahrern ist, dass sie sich denken so, oh ja, ich mag Johnny Depp, der wohnt ja nebenan, vielleicht hat er auch ein schönes Poolhaus, in das ich mich einnisten kann. Aber ich glaube einfach, gut, man denkt sich ja wirklich, ach, die war ja nicht da. Und es ist ja dann nicht so schlimm, aber ich glaube schon, dass sowas einfach kein schönes Gefühl ist.
Ja, wie du einfach ja auch gesagt hast, ist halt, Prominente sind ja mit solchen Dingen öfters konfrontiert, natürlich jetzt als Autonormalbürger, sag ich mal. Und trotzdem, also auch wenn es quasi vielleicht so ein bisschen zum Berufsrisiko gehört, macht das ja nicht minder schlimm. Also man denkt jetzt vielleicht, die sind das ja gewohnt, die kriegen jeden Tag irgendwelche Stalkerbriefe von irgendwelchen verrückten Fans, aber natürlich macht das nicht besser. Also wenn du weißt, das sind einfach Leute, die sich auch bemerkbar machen, die sagen, ich werde dich bis ein Lebensende vielleicht verfolgen und hast du nicht gesehen. Das ist trotzdem, also auch wenn du weißt, du hast 10.000 Bodyguards und du bist auf Schritt und Tritt quasi durch Mitarbeiter umgeben und abgesichert, ich glaube nicht, dass das trotzdem dir 100%igen Schutz gibt.
Gar nicht.
Ich glaube auch so eine Jennifer Lopez wird das doch ein bisschen gruseln dann, beziehungsweise Unbehagen bereiten, ja.
Ja, so ist das.
Nun gut, dann kommen wir zu einem weiteren Fall, einem realen Fall.
Einen ziemlich ekelhaften Fall.
Den ich auch mitunter tatsächlich auch, ja, muss ich sagen, am creepigsten von den allen finde. Also es gibt, wie immer, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, es gibt natürlich deutlich mehr. Wir haben euch jetzt halt wieder eine so in unserem Augenschein die vortragenswertesten Fälle, die ich rausgesucht. Es gibt also noch ein paar mehr, die kann man auch gerne wieder in den Shownotes verlinken. Da findet ihr sowieso wie immer auch dann die Originalquellen und so weiter. Denn es geht in diesem Fall um einen sehr, sehr, sehr gruseligen, wenn nicht sogar widerlichen Ex-Freund. Denn die gute Tracy heißt die Dame, ihren Nachnamen wollte sie nie nennen, der ist nicht bekannt.
Verständlicherweise.
Genau. War eine alleinerziehende Mutter oder ist eine alleinerziehende Mutter von 5 Kindern, und die hat in einem Haus in Rock Hill, South California, wieder die USA, gelebt. Und im September 2012 fing sie an, merkwürdige Geräusche vom Dachboden zu hören. Und es sprangen Nägel auch aus der Decke. Das ist schon mal nicht normal, das wissen wir alle. Und außer es wäre vielleicht ein baufälliges Haus. Aber ja, Tracy und ihre zwei ihrer Söhne gingen dann auf den Dachboden, um nachzuforschen, haben aber nichts gefunden, was irgendwie ja seltsam aussähe. Und ihre Kinder dachten auch schon, sie würde das sich irgendwie einbilden oder sie wird irgendwie durchdrehen oder ja, haben sie auf jeden Fall ihr nicht alles abgekauft. Und dann ging das erstmal so weiter. Und sie fühlte sich trotzdem deutlich unwohl und hat irgendwas gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass da irgendjemand oder irgendwas ist. Und eines Nachts dann, als diese Tracy in ihrem Laptop im Schlafzimmer saß und arbeitete, fiel dann auch so ein bisschen Putz von der Decke auf sie drauf. Also ja, weil wohl jemand da oben rumwerkelte. Und an einem anderen Abend in der Nacht um 2.30 Uhr, mitten in der Nacht hörte sie ein lautes Geräusch über sich und wusste, dass da jemand auf jeden Fall oben sein musste. Und Tracy hat dann ihren Neffen dazu gebracht, das ist auch gut, irgendjemanden hochschicken, typisches Horrorfilm-Ding, geh du mal vor.
Bin gleich wieder da.
Genau, geh mal vor, bin gleich wieder da. Ja, und hat dann den Neffen gerufen, der dann auf dem Dachboden nachschauen sollte. Ich weiß nicht, wie alt der war. Ich glaube jetzt nicht, dass sie ihren 5-Jährigen da hochgeschickt hat, sondern der wird wahrscheinlich...
Ich hätte es getan.
Der wird jetzt älter gewesen sein. Und ja, der schaut dann auf den Dachboden und ja, in der hintersten Ecke entdeckten sie dann Tracys Ex-Freund, der, den sie vor 12 Jahren gedatet hatte. Und dieser hockte bei ihr auf dem Dachboden. Die Ermittlungen ergaben dann, dass er da wohl ja circa 2 Wochen gelebt haben musste. Was schon mal an sich total creepy ist. Ja, nur 90 Tage davor, vor diesem Vorfall oder vor diesem Ereignis, wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Nicht für irgendeine Straftat, sondern er hatte zuvor nämlich Tracys Auto gestohlen auch noch.
Schön.
Ja, sehr, sehr nachtragend, der Gute, oder was auch immer. Oder sag mal besser, sehr, sehr besessen von ihr.
Mhm.
In der Quelle stand jetzt auch nicht, ob er gefasst wurde. Ich gehe mal davon aus, dass sie ihn dann da festnageln konnten, beziehungsweise die Polizei gerufen haben. Ja, der Gute wird dann wahrscheinlich nochmal eingewandert sein für die Aktion.
Vermutlich.
Ja,
hoffentlich.
Solche Ex-Freunde wünscht man sich nicht.
Nee, nicht mal seinen schlimmsten Feind oder seinen schlimmsten Ex-Freund, je nachdem. Ja, das waren jetzt erstmal so die 3 interessantesten Fälle, die wir rausgesucht haben. Natürlich, wie das immer bei solchen Geschichten ist, bleibt natürlich YouTube von sowas auch nicht verschont. Denn es gibt Tatsache ein wirklich, kann man sagen, ziemlich gruseliges Video auf YouTube, das am 7.11.2009 hochgeladen wurde. Und das heißt Stranger in My Apartment. Und das ist ein Video mit mittlerweile 16 Millionen Aufrufen. Und da beschreibt ein Mann eine ähnliche Situation wie der Herr aus Japan. Und zwar, dass halt immer, ja, na, dass Küchen, dass der Kühlschrank leer ist, dass Sachen gebraucht werden, dass, ja, solche Dinge, dass anscheinend jemand in seinem Apartment haust und er sich nicht erklären kann, was da los ist. Also stellt er nachts eine Kamera auf und man sieht Tatsache aus so einem kleinen oberen Lükchen eine Frau rausschleichen, die sich dann an seinen Kühlschrank bedient, ein bisschen Fernsehen schaut und
ins Waschbecken pinkelt.
Ja, was man halt so tut. Und ja, das Video habe ich selbst vor vielen Jahren das erste Mal gesehen und fand es damals extremst gruselig, weil, ja, damals kannte man sowas halt noch nicht, sage ich mal. Also ich kannte sowas damals noch nicht und habe mich da echt ziemlich, gegruselt. Und ja, aber was man dazu sagen muss, das Video ist wohl ein Fake. Also es ist ziemlich sicher ein Fake. Dazu gibt es einen ziemlich interessanten Blog-Eintrag von einer Bloggerin, die das halt so ein bisschen aufklärt. Denn der Mann in dem Video ist ein Schauspieler namens Joe Cummings. Und ja, der hat das wohl alles einfach inszeniert. Das Video kam ja auch ungefähr ein Jahr nach diesem besagten Fall aus Japan und vermutlich hat er sich da einfach inspirieren lassen. Und man muss auch dazu sagen, bei Sekunde 20 in dem Video, wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass sich da im Hintergrund schon in dieser kleinen Luke die Dame bewegt und wahrscheinlich auf ihren großen Auftritt wartet.
Hm.
Ja, wenn man es noch, es ist wirklich schön anzusehen, weil ich die Idee ziemlich cool finde, sowas mal neu zu machen. Es ist nett gemacht, also auch die Dame, die da schauspielt, das sieht schon ziemlich gut aus, halt auch mit dieser Night Vision. Das hat schon was. Also es lohnt sich da mal reinzuschauen. Aber wenn man genau drauf achtet, sieht man schon, dass es nicht echt ist. Aber es ist schon eine sehr nette Idee.
Ja, den Blog-Eintrag gibt es dann wie immer auch in den Shownotes, da können wir selber reinlesen. Der Blog heißt halt Reality Fail. Wie Franzi auch schon sagt, da geht's quasi genau um sowas. Also die Bloggerin, die deckt quasi gestellte Videos auf, die als echt verkauft werden und ja, analysiert die eben und deckt auf, dass die Fakes sind.
Es ist halt ziemlich witzig, bei solchen Videos die Kommentare zu lesen, weil die Leute, die gruseln sich halt alle wirklich zu Tode. Also das sind halt diese typischen YouTube-Kommentare wie, oh mein Gott, warum gucke ich mir das nachts an? Ich kann nie wieder schlafen. Aber ich glaube halt, so ein Video, selbst wenn es gespielt ist, weckt einfach Unbehagen. Genau wie man, wenn man so eine Geschichte liest. Nun ja, es gibt außerdem noch einen relativ neuen Kurzfilm von 2016 zu dieser Geschichte aus Japan auch direkt. Und zwar von dem YouTube-Kanal Known as Shorts. Der Film nennt sich Tomoko. Denn die Dame aus Japan hieß, soweit ich das mal irgendwo gelesen habe, wohl auch Tomoko. Und darauf beruht es halt. Der Film ist aber...
Nee, die hieß sie nicht, haben wir eben in der Geschichte gehört. Die Dame heißt Tazuko Horikawa.
Ach, dang it. Entschuldigung.
Alles gut. nee, der ist ausgedacht, der Name.
Okay, dann war das jetzt Fake News von mir. Ich entschuldige mich.
Alles gut.
Tazuko, Tomoko, ach, immer diese Japaner mit ihren verrückten Namen.
Hauptsache Tee.
Ja, genau. Nein, aber man muss sagen, dieser Film ist jetzt nicht so gut gemacht. Also er ist halt ziemlich unrealistisch, diese Geschichte ist da ziemlich unrealistisch dargestellt und
ja, fast ein bisschen halt, wie ein bisschen flapsig, so ein bisschen unfreiwillig komisch.
Ja.
Er ist gut gefilmt, also er sieht schön aus, aber ich meine, heutzutage ein gutes Video produzieren mit 1080p ist ja nicht mehr das große Problem. Aber ich finde ihn einfach unfreiwillig komisch. Er ist irgendwie seltsam. Die Schauspieler sind schlecht. Also er ist so ein Säufertyp, also er ist so jemand, der kommt halt heim von der Arbeit, zieht sich halt erstmal seinen Anzug aus und holt sich erstmal einen Whisky aus der Küche und schüttet sich zu. Und er spielt dann so ganz schlechtes Overacting, wie man es von Asiaten ja oft kennt.
Ja.
Und drammert da halt so ab und betrinkt sich halt und so weiter. Und das ist alles halt sehr schlecht gespielt.
Ja, man kann es sich mal angucken, aber da gibt's, sage ich mal, zu anderen Creepypastas, wie zum Beispiel da in der letzten Folge mit dem Smiling Man, deutlich bessere Verfilmungen.
Ja,
und ich glaube halt auch, dass man diese Geschichte ziemlich gut verfilmen könnte.
Also da finde ich das Fake-Video dann eben davor, fängt das Ganze deutlich besser
ja,
ein.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Wenn man sich es einfach mal sich vorgruseln lassen will mit Bild, dann eher das gucken als diesen Kurzfilm, aber auch den verlinken wir natürlich, damit ihr euch da selber ein Bild von machen könnt.
Auf jeden Fall. Genau, und was solche Geschichten, wie ich es gerade angedeutet hätte, mit den Verfilmen immer mit sich bringen. Natürlich nimmt man sowas immer als Inspiration, daraus natürlich auch richtige Spielfilme zu machen. Und da kommt jetzt sogar in diesem Jahr ein Film namens Under the Bed raus, der genau diese Ereignisse aufgreift. Die Regie führt Daniel Myrick, der Blair Witch Project und den Blair Witch Film gedreht hat.
Beziehungsweise einer von beiden, das war ein Duo, also er war Teil der Regie-Crew.
Okay, ich bin nicht so der filmaffine Mensch, da muss ich immer einen André weitergeben.
Nein, aber genau, das ist ja von Blair Witch Machern auf jeden Fall.
Genau, und man muss dazu sagen, dieser Film beruht wieder auf einem realen Fall, den es mal gegeben hat und den wir durch André mal ganz kurz vorstellen.
Genau, also das ist quasi jetzt die vierte im Bunde von den interessanten Geschichten und auch die ist sehr, sehr, sehr creepy. Und zwar geht's da um zwei Menschen mit sehr, sehr speziellen Namen, nämlich mit großen Doppelnamen. Ich weiß auch nicht, wie die beiden sich gefunden haben. Und zwar geht es um Carlo Castellanos Feria. Und der arbeitet in einem Krankenhaus und traf als Reinigungskraft. Und er traf dort im Krankenhaus auf Michelle Fredenburg Onion. Ja, die Dame heißt Zwiebel mit Nachnamen. Ich finde das ziemlich großartig.
Das ist ziemlich fantastisch.
Und die beiden arbeiten im Krankenhaus und er ist Reinigungskraft, wie gesagt, und sie war Leiterin oder war, wie auch immer, Leiterin der Physiotherapie in diesem Krankenhaus. Und zwar in Washington DC. Und da haben die beiden sich dann kennengelernt. Er war 32 zu dem Zeitpunkt und er wurde nach diesem, ja, mehreren Begegnungen, sie werden sich am Arbeitsplatz ja sicher öfters gesehen haben, jedenfalls begann er richtig besessen von ihr zu werden und begann sie zu verfolgen. Also haben wir wieder hier einen Stalker. Und eines Tages ließ sie dann im Krankenhaus mal ihren Schlüssel unbeobachtet liegen und der Herr Castellanos Ferrier klaute diese und er machte davon eine Kopie von dem Schlüssel und legte sie dann zurück, ohne dass sie es merkte. Frage ich mich übrigens, wie der das geschafft haben will, weil er muss ja die machen gehen und dann wieder zurücklegen. Ja, vermutlich während irgendeiner Schicht. wo sie nicht ihren Schlüssel beobachtet hat. Jedenfalls schaffte er das und eines Tages machte sich der Carlos dann auf und verschaffte sich mit den kopierten Schlüsseln Zutritt zum Haus der Michelle und stellte dort eine oder installierte dort eine Kamera auf ihrem Schreibtisch im Schlafzimmer. Daraufhin versteckte er sich dann auch noch im Haus, nämlich unter ihrem Bett. Und immer wenn die Michelle und ihr Freund dann in der Wohnung waren, hielt er sich unter dem Bett dann auf. Und ja, was da passierte, weiß man nicht so genau, aber man kann es sich anhand der Dinge vorstellen, die man unter dem Bett gefunden hat später. Denn er blieb dort 2 Tage dann in der Wohnung. Und bis er schließlich von dem Freund von der Michelle erwischt wurde dabei. Und unter dem Bett fand man dann Kondome, Latexhandschuhe, Wechselkleidung und eine Powerbank. wenn man an die Kamera vorher denkt, vermutlich hat die WLAN oder irgendwie Zugriff übers Internet. Er hat wahrscheinlich auf dem Phone dann beobachten können, wie die Michelle mit ihrem Freund dann vermutlich Sex hatte. Und ja, was man mit Kondom und Latexhandschuhen so gemacht hat, das kann sich jeder selber vorstellen.
Ja.
Er hat kleine Ballontiere mitgebaut.
Genau. Was sonst?
Der gute Carlos Castellanos Feria wurde dann verhaftet. Und als die Polizei dann sein Haus durchsucht, jetzt kommt eigentlich noch der Knaller der Geschichte, dem Ganzen nämlich noch den Creep-Faktor in die Höhe schnellt. Als sie sein Haus dann durchsuchen, fanden sie 6 eingerahmte Bilder von der Michelle Fredenbrook Onion, einen weiteren Stapel ungerahmter Bilder von ihr und ein Video ihrer Hochzeit. Jetzt fragt man sich, wie er da angekommen ist, denn der gute Carlos war ein richtiger Creep. Er war nämlich zuvor in das Haus ihres Ex-Mannes eingebrochen und hat sich dieses Material dort beschafft. Widerlich. Der Gute wurde dann zu 38 Monaten Gefängnis dafür verurteilt.
Was eigentlich, wenn man das so überlegt, ziemlich wenig ist für das, was er da gemacht hat.
Was für so ein Creep, ja, so ein Stalker doch sehr wenig ist. Der Gute gehört eigentlich in Therapie und zwar gehörig. Genau, also darauf, auf dieser Geschichte beruht der Film Under the Bed.
Wir können auch nichts dazu sagen.
Wir haben ihn
sagen.
Noch nicht gesehen. Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, aber ich habe jetzt gar nicht geschaut, aber schon raus. Ich glaube nämlich nicht. Wird jetzt kein Kinofilm sein. Ich vermute mal, der kommt direct to Home Video quasi. Aber ja, wenn wir den mal gesehen haben, vielleicht können wir da mehr noch mal drauf eingehen in einer anderen Folge.
Klingt auf jeden Fall interessant.
Mal gucken.
Genau, aber ein anderer Film, den ich und André Tatsache geschaut haben und an den wir direkt denken mussten, als wir zu diesem Thema kamen, war der Film Hangman aus dem Jahre 2015. Die Regie führt Adam Mason, der unter anderem Broken und Devil's Chair auch gedreht hat.
Eher so B-Movie-Horror. Aber, genau. Ja.
In dem Film geht es um die Familie Miller, die aus dem Urlaub zurückkehren und feststellen, dass in ihrem Haus eingebrochen wurde. Natürlich sind sie am Anfang geschockt, aber kehren dann halt mit der Zeit in ihren normalen, sag ich mal, Alltagsrhythmus zurück. Was sie natürlich nicht wissen, ist, dass der Einbrecher überall in der Wohnung Kameras aufgestellt hat und im Dachboden der Familie wohnt und sie von dort aus beobachtet. Wir haben den Film vor, ach Gott, einem Jahr ungefähr, würde ich sagen, gesehen. Das kommt hin. Der ist ziemlich, ziemlich gut, weil er einfach auch er hinterlässt einfach dieses unangenehme Gefühl, oh Gott, sowas könnte eigentlich jedem passieren. Also ich glaube jetzt hier nicht wie in unserer kleinen Hamburger Neubaubutz, aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo in einem Landhaus wohne, ich glaube, da hätte ich schon ein ziemlich ungutes Gefühl.
Genau, war so ein typisches amerikanisches Einfamilienhaus, also schon ein bisschen größer, mit zweistöckig war es. Genau, und ist so eine Mischung eben ein bisschen aus, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch schon ein bisschen her, also er ist ja so ein bisschen von Footage, ne? Also man sieht ja oft quasi das Ganze aus den Perspektiven der Überwachungskameras. Ich glaube sogar nur, ich glaube, er war ein reiner von Footage-Film, wenn ich mich ganz erinnere.
Ich glaube auch, man sieht, der hat auch eine Handkamera dabei.
Genau, hat eine Handkamera auch, genau, und filmt am Anfang auch die Familie und so weiter. Genau, also von Footage-Film war tatsächlich relativ spannend, fand ich auch. Und auch vor allem einfach, auch wie er erzeugt dieses Unbehagen. Man sieht dann einfach oft zum Beispiel, die Familie sitzt dann irgendwie am Tisch zusammen und isst und er sitzt auf der Treppe und beobachtet sie so. Also eigentlich nähert er sich schon fast gefährlich nah, bleibt aber immer so ja, unerkannt und weit weg, dass sie ihn nicht kriegen und so weiter. Und das Ende spitzt sich dann noch am Ende noch zu. Guter Beitrag auf jeden Fall zum Genre und ja, greift eben genau dieses Thema eben auf. Deswegen, also da an die Filmfans unter euch, wenn ihr den noch nicht kennt und das Genre mögt oder euch auch diese Thematik interessiert, den kann man gucken. Also ist jetzt kein Highlight, ist jetzt sicher kein Meilenstein.
Ist halt guter B-Movie,
aber war ein guter Thriller, sag ich mal, guter Grusel-Thriller. Ist auch gar nicht so schlecht besetzt, also spielen unter anderem Jeremy Sisto mit, den kennt man noch aus der sehr, sehr geilen Fernsehserie Six Feet Under, wer die noch kennt. Oder auch bei Wrong Turner damit gespielt beim ersten. Dann dabei auch Kate Ashfield aus Shaun of the Dead, kennt man auch. Und der Sohn der Familie wird gespielt von Ty Simpkins. Das ist der kleine Junge aus Jurassic World oder auch den ersten beiden Insidious-Filmen. Also auch ein guter Cast auf jeden Fall. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken.
Auf jeden Fall. Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Genau, damit haben wir Tatsache das Thema soweit abgeschlossen, dieses ziemlich unberuhigende, Unbehagen verbreitende Thema, wie ich persönlich finde.
Genau, also ja, wie gesagt, es gibt noch mehr Geschichten, da könnt ihr euch dann gerne mal reinlesen, das verlinken wir euch. Wollt wir euch nicht hier alle komplett auserzählen, weil im Endeffekt ähneln sie sich alle doch sehr. Es ist dann immer nur kleine, ja, andere Details, sag ich mal. Aber das soll als ersten Anblick mal reichen und auch sonst so von der, wie gesagt, von der gesamten Grundkonzeption ist es das soweit. Und ja, wie gesagt, wie wir gesagt haben, natürlich so ein Thema, wenn sowas, ist natürlich ein sehr, sehr gruseliger Grundfall einfach schon. Man sieht halt, wenn dann einfach mal, also auch wenn es schon eben vorher Fälle gab, dieser aus Japan da eben, der eben eingangs euch einmal vorgestellt haben, der hat, glaube ich, so ein bisschen diesen Grundstein einfach losgetreten. Und daraufhin, der ist halt einfach wirklich in die Medien gekommen, verlinken wir euch auch, da gab es einen Spiegelartikel auch sogar zu, auch die großen englischen Zeitungen wie die Dailies und so weiter und der Guardian und so, die hatten alle Artikel dazu, das heißt, das war wirklich mal groß in den Medien gewesen, dieser was natürlich schon was Besonderes ist und was nicht jeden Tag passiert, zum Glück.
Ja, Gott sei Dank. Ich kann mir zwar aber vorstellen, dass es sowas häufiger mal gibt, aber dass sowas vielleicht gar nicht bemerkt wird. Dass vielleicht
gar nicht so groß hochkommt, ja. Und ja, jedenfalls durch diesen Rumor um diesen einen Fall, ja, natürlich fehlt da nicht viel, dass findige Internetschreiberlinge wieder ihre Stifte zücken, ihre Tastaturen spitzen und daraus Abwandlungen schreiben. Und wie gesagt, wenn ihr einfach mal googelt, man findet immer wieder dazu was mit unterschiedlichsten Details eben. Länder ändern sich, Jahre ändern sich. Aber im Grunde ist es immer so dieselbe Geschichte. Und ja, es ist, wie wir einfach schon gesagt haben, es ist einfach eine gruselige Vorstellung, wenn man sich in dieselbe Situation reinversetzen würde. Da ist Du erfährst einfach nach Wochen oder so oder Monaten, erfährst du einfach plötzlich, dass da einfach jemand mit dir wie so eine Zecke, sag ich mal, die sich da an dir festgesaugt hat und du erkennst sie nicht, die sich da heimlich Zugang zu deinem Leben verschafft hat und einfach parallel mit dir mitwohnt.
Ja. Ist einfach, ich glaube, man fühlt sich danach ziemlich ekelhaft, wenn man sowas erlebt hat. Und ich glaube, man guckt dann fünfmal und das Bett auf den Dachboden.
Das glaube ich halt auch. Wenn das auch so lange war, kann ich mir vorstellen, dass man richtig paranoid wird.
Vermutlich.
Dass man, ja, sobald man nach Hause kommt, vielleicht wenn man weg war, erstmal wirklich die ganze Bude durchsucht, in jeden Raum geht, hinter jede Tür guckt, unter jedes Bett, unter jedes Sofa.
Ich würde es tun. Definitiv.
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall, was das einen auch mitnimmt und auch, glaube ich, nachher prägen kann. Wie gesagt, ich versuche mich immer so weit zu versetzen in die Personen, die es tun, also die sich einquartieren. Gut, in dem einen Fall natürlich jetzt oder in den zwei Fällen waren es ja wirklich, sage ich mal, Stalker, oder sogar in den drei Fällen waren es ja wirklich einfach Stalker. Das heißt, das sind ja, die haben ja eine Intention dahinter. Die wollen einer Person nahe sein, sei es einer Ex-Freundin, sei es hier eben mit einem Star, wie im Fall mit Jennifer Lopez. Die haben das Verlangen, jemandem nah zu sein und jemanden, den sie vielleicht verloren haben, auf eine sehr, sehr unheimliche Weise, weil sie es anders nicht schaffen, ihnen nah zu sein, oder in dem Fall mit dem Krankenhaus, mit dem Typ.
Ja, das ist super
ekelhaft. Der vielleicht einfach ein gestörtes Sexualverhalten dann hier vielleicht hatte.
Ich muss aber wiederum sagen, dass zum Beispiel die arme obdachlose Frau aus Japan mir wiederum irgendwie leid tut. Das ist so, also ich glaube.
Das wollte ich gerade sagen. In ihrem Fall ist es ja so, sie wusste nicht wohin mit sich.
Ja, das ist so. Man denkt sich auch, oh Gott, ja, die arme Frau. Aber gut, ich glaube, der Typ hätte ihr nicht geholfen, hätte sie geklopft. So, hallo, darf ich vielleicht ein bisschen was aus ihrem Apartment?
Das ist der Punkt. Wenn sie klopft und sagt, hast du was zu essen, sagt wahrscheinlich der japanische Geschäftsmann, oder wer auch immer das dann da war, hau ab. Ja, das ist ja das Ding. Und deswegen, also von den ganzen Geschichten jetzt, die wir jetzt hier heute gehört haben, ist natürlich die aus Japan auch die, wo das Ende zumindest, ich meine, sie ist ja dann auch angezeigt worden wegen Hausfriedensbruch, natürlich müssen sie ja. Aber das ist noch die Person, die ich am ehesten verstehen. Oder überhaupt nicht am ehesten, sondern
die,
das ist
die
Person,
die, Mitleid,
die ich verstehen Mitleid kann. Genau. Hat, also ja. sie wollte einfach an der Straße weg. Natürlich war es nicht richtig, was sie gemacht hat, aber man kann zumindest okay sagen, ne, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Aber bei allen anderen Fällen ist es ja eben so, dass es wirklich in den Strafbestand reingeht und es ist auch wirklich von der Grundintention schon, ist es ja schon was Schlechtes.
Ja, ich glaube, der Typ aus Japan, der wird auch nicht gedacht haben, oh, die arme obdachlose Frau. Ich glaube, wenn man sowas selbst erlebt ist, dann hat man, glaube ich, weniger Mitleid. Aber ja, die anderen Fälle finde ich persönlich trotzdem noch ein bisschen heftiger.
Ja, natürlich, aber das meine ich halt. Aber die ganzen anderen Fälle, also wie bei der Jennifer Lopez bei dem Fall und wie bei dem Ex-Freund und wie bei dem Krankenhaus mit dem Pfleger, der sich da unglücklich verknallt hat quasi. Die hatten ja alle schon eine negative Intention überhaupt, sich da einzudringen. Und bei dem Theodore Edward Connays, der seinen Freund da besuchen wollte in 1941, bei ihm war es ja quasi so eine Mischung aus beidem. Er wollte ja mit guter Intention hin, er wollte ja eigentlich seinen Freund besuchen. Daraus ist halt was total Abstruses entstanden. Wie gesagt,
Red did escalate quickly.
Genau, was ich ja schon gesagt habe, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich einfach nicht verstehen kann, wieso er sich da nicht zu erkennen gegeben hat dann irgendwann.
Also ja, man steckt halt nicht drin. Man weiß ja auch nicht, wie die sich getrennt haben vor ein paar Jahren, wenn es alte Freunde sind. Vielleicht haben sie sich auch im Streit getrennt. Vielleicht
war es auch sowas, ja.
Vielleicht war dieser, der Conny ist auch voll der Schmarotzer oder sowas. Man weiß es ja nicht.
Naja, vielleicht, weil in der Geschichte heißt es ja, dass es ihm schlecht geht. Vielleicht wollte er sich auch irgendwas erschnorren von seinem Freund.
Ja,
vielleicht. Ich meine, wenn die ein großes Haus hatten, dann waren die Peters vielleicht ja auch wohlhabend und der Conny ist vielleicht nicht.
Man weiß es nicht.
Ja, das ist ja nicht so genau beschrieben, aber deswegen meine ich halt, ich versuche mich in die Situation ja echt oft mal gerade reinzuversetzen und auf der Seite desjenigen, der eben sich in so eine Wohnung Zutritt verschafft und da sich auffällt unbemerkt, dann das ist natürlich für uns jetzt als normal denkende Menschen irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, natürlich, die auch jetzt eben nicht unter dem freien Himmel schlafen müssen, zum Glück. Und und auch keine Stalker-Gene, glaube ich, haben.
Stalker-Gene?
Ich glaube nicht, dass wir Stalker-Gene. Habe ich Stalker-Gene? Hast du Stalker-Gene?
Also ich habe dich nicht irgendwie ein Jahr vorher beobachtet, bevor wir uns vermeintlich kennengelernt haben.
Ob ich dir das glauben kann.
Who knows? Ja, ich würde sagen, damit können wir diese Urban Legend abschließen. Ich denke, das nächste Mal werde ich eine schöne Creepypasta mal wieder raussuchen. Vielleicht eine über Pokémon oder, ja, gibt ja alle mögliche schöne Geschichten da noch. Was man noch mal kurz als kleinen Tipp geben kann, falls ihr euch noch an unsere erste Folge erinnert, an den guten Adam Ellis. Es lohnt sich, falls ihr nicht mehr reingeschaut habt, mal wieder seinen Twitter anzuschauen. Denn der Gute hat wieder ein paar Updates gepostet. Mittlerweile sind wir uns persönlich ziemlich sicher, dass es sich bei der Geschichte um ein Fake handelt, weil ja, es ist jetzt doch ziemlich ins Abstruse gegangen und es gab auch so ein paar Tweets, die so chronologisch nicht wirklich Sinn ergeben haben, weswegen wir uns ziemlich sicher sind, dass es sich bei der Geschichte jetzt halt doch um eine ausgedachte Sache handelt. Aber es lohnt sich reinzugucken. Es ist trotzdem nach wie vor natürlich super spannend, was er tweetet und schreibt. Und es macht Spaß, das zu lesen. Also da geben wir auf jeden Fall unsere Empfehlung weiter. Es ist jetzt auch ein Bild von dir, David, aufgetaucht, was er auf seiner Couch gemacht hat.
Bis jetzt sogar drei. Also wir können kurz erzählen, weil das ist, glaube ich, das Spannendste von allem ist, was er in letzter Zeit dann getweetet hat. Es war so, dass er wieder von David geträumt hat. Und quasi im Traum hat er nach seinem Handy dann, David saß bei ihm im Raum wieder, wie beim ersten Traum schon. Und er hat dann im Traum, hat er geschrieben, sein Handy genommen und hat ihn fotografiert dreimal. Und er kam dabei immer näher. Und dann ist er aufgewacht Und dann hat er halt am nächsten Morgen in sein Handy geguckt und da waren halt wirklich drei Bilder halt von irgendeinem kleinen Jungen mit eingeschlagenem Kopf in seinem Zimmer. Schreibt er.
Ja.
Die Bilder sind total verwaschen und dunkeln. Man erkennt halt schon was, also sie sind schon recht gut, sind echt gruselig. Mit Bildbearbeitung und so weiter kenne ich mich nicht hundertprozentig aus, nur so laienhaft, aber ein Kumpel von mir hat die tatsächlich der Bildbearbeitung, also der ist Mediengestalter, also der kennt sich damit aus, der hat die sich runtergeladen und aufgehellt und so weiter und er konnte auf jeden Fall nichts erkennen, dass es bearbeitet ist. Also es ist auf jeden Fall, wenn, ist es eine Puppe, wofür natürlich auszugehen ist, dass sich dann irgendwie eine kleine David-Puppe anfertigen lassen hat. Ich vermute ja vielleicht sogar immer noch, dass er die Puppe vielleicht sogar vorher schon hatte und dadurch überhaupt auf diese Geschichte gekommen ist.
Who knows?
Vielleicht hat er mal irgendwo so eine kleine Halloween-Puppe bekommen und hat sich daraus eine Geschichte
ausgedacht. Eine schöne, gruselige Puppe.
Es ist echt gruselig. Die Bilder sind wirklich echt nicht ganz ohne so. Kann man sich schon reinsteigern, aber ja, natürlich gehen wir nach wie vor davon aus, dass das Ganze von ihm natürlich inszeniert ist als Werbegag und ja, mal gucken.
Ein ziemlich guter Werbegag.
Wir haben ja gesagt, wir werden darüber irgendwie mal berichten und irgendwann, wenn das Ganze dann mal aufgeklärt ist, machen wir nochmal eine Dear David Recap-Folge, wo das alles nochmal aufschlüsseln dann. Genau, aber ja, verlinken wir euch, könnt ihr gerne mal wieder bei Adam nachlesen.
Genau.
Zu guter Letzt, bevor wir zum Ende kommen, möchten wir uns noch bedanken.
Sehr, sehr, sehr bedanken, mit viel Liebe und so.
Das, was du sagst. nämlich bei diversen Menschen, die uns empfohlen haben, die Tage fleißig auf Twitter. Das ist einmal der Dirk vom Anerzähler-Podcast. Der hat uns einen Shoutout gegeben. Vielen Dank dafür. Hat uns empfohlen in seiner Timeline. Und zudem wurden wir empfohlen von Hatti und Klaus vom Face of Death Podcast. Vielen, vielen Dank auch an euch.
Wir lieben euren Podcast.
Genau, das habe ich euch auch schon auf Twitter geschrieben, dass wir große Face of Death Hörer sind. Wer das nicht kennt, da geht's um sehr schaurige Kriminalfälle aus allen Epochen der Geschichte. Und die sind auch schon bei weit über, ich glaube, 40 Folgen mittlerweile. Sehr, sehr schön aufbereitet, der Cast, teilweise sehr heftige Fälle, von denen man auch einfach noch nicht gehört hat, ist sehr gut recherchiert und so weiter, und kann man echt schön nebenbei weghören, wenn man nebenbei irgendwie was anderes macht.
Wenn man Diablo 3 platinieren möchte, genau, zum Beispiel, das haben wir getan.
Genau, wir haben uns den vielleicht immer abends angehört beim Zocken, echt schöner Podcast, die beiden machen das richtig sympathisch und wie gesagt, sehr gut recherchiert, man erfährt vieles, was man nicht kennt und auch das ein oder andere Mal ist man doch echt geschaudert, was es alles in der Menschheit für ja grausame Fälle schon gab.
Mein Lieblingspodcast wäre der von der Black Dahlia. Ich kannte den Fall zwar schon, aber André kann die nicht und ja.
Ja, nur vom Namen, weil ich kann keine Details und da war ich doch echt ziemlich geschaudert. Ja, deswegen, danke an euch beide, dass ihr uns auf Twitter so fleißig empfohlen habt. Ja,
natürlich auch danke an jeden Hörer, der uns treu jetzt hoffentlich auch geblieben ist. Wir werden jetzt versuchen, wieder sowieso, ein bisschen regelmäßiger zu podcasten.
Genau. Jetzt, wo wir uns mit den beiden Katzen, die eine Lusche hat hier auch ganz halt schon um die Tür rum, aber das ist nicht ganz geheuer, was wir hier machen. ja, natürlich danke an euch, dass ihr weiterhin zuhört und auch auch natürlich für uns Werbung macht und uns teilt und so weiter. Wir haben auch noch wieder, wir haben jetzt mittlerweile 6 iTunes-Bewertungen tatsächlich. Auch vielen Dank an euch, die uns da bewertet haben. Nicht alle haben einen Text unterlassen. Ich glaube, es gibt zwei mit Text und 4 ohne. Aber auch da bisher nur positive Worte, was uns sehr, sehr freut natürlich. Und auch da könnt ihr gerne weiterhin Sterne hinterlassen und uns gerne was schreiben. Natürlich auch Kritik oder wenn euch das nicht gefällt, seid ihr auch ganz ehrlich, das ist klar.
Zum Beispiel, dass ich mich immer verspreche.
Das schneide ich ja nachher raus. Das freut uns natürlich alles sehr und wie immer auch, wenn ihr mit uns in Verbindung treten wollt, macht das gerne über Social Media natürlich oder auch per E-Mail info@ende-mit-schrecken.de. Wenn ihr uns irgendwie Feedback, Kritik, Anregungen
oder auch Ideen, was wir mal unter die Lupe nehmen
können, sagen wir jedes Mal, genau. Ihr könnt uns auch Themenvorschläge selbst machen, wenn ihr möchtet. Dann machen wir das und dann sind wir natürlich auch gerne bereit, mit euch zu quatschen und euch zu antworten.
So ist das. Na dann, wünschen wir euch erstmal einen wunderschönen, wann ihr es gerade hört, Abend, Nacht.
Ja, wenn ihr es abends angehört habt, dann ja.
Hoffentlich wohnt ihr nicht in einem gruseligen Einfamilienhaus.
Hoffentlich habt ihr keinen Dachboden und Knirsch. Und denkt immer dran, wenn es wieder knackt in der Wohnung, dann schläft wahrscheinlich gerade eine 78-Jährige bei euch im Schrank.
Also, nein, ich mache keinen Mutterwitz. Die sind out.
Hätte gepasst.
Andres Mutter.
Ja, meine Mutter schläft auch manchmal im Schrank. Nein. Ja, danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Definitiv.
Und wie immer wisst ihr, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.